dann ist es schon nicht mehr ganz so voll. Aber immer noch, sind immer noch viele da. Und eigentlich dachte ich, ich müsste mir ja gar nicht vorstellen, weil das ist ja schon ein Sommerloch. Und die noch da sind, kennen mich eh. Aber es ist schön, dass ich mich trotzdem vorstellen darf. Also, mein Name ist Stefan Ambacher. Ich bin hier in Waldstätten in der Gemeinde, bin auch im Leitungskreis. Habe Frau und vier Kinder. Die sind jetzt gerade aber alle jetzt nicht mehr da. Genau, und ich darf heute das weitergeben, was Gott mir ja in dieser Bibelstelle einfach auch aufgezeigt hat. Und ich möchte euch ein bisschen auch in meine Vorüberlegung mit reinnehmen. Denn wenn man hier predigt, dann kann man sich, man ist nicht gezwungen, dass man sich an den Textplan hält. Man kann auch sagen, nehme ich jetzt nicht, ich nehme ein eigenes Thema. Und meine Vorbildung war, als ich gesehen habe, ja, Jesaja 7 ist auf dem Plan, soll ich das nehmen? Was hat mir so ein Bibeltext zu sagen? Was hat uns so ein Bibeltext zu sagen? Und vielleicht geht es euch manchmal da auch so, wenn ihr einen Text aus dem Alten Testament habt, ja eigentlich, wir kennen doch den Messias, den auch Jesaja in der Stelle auch wieder andeutet, den kennen wir ja schon, da kann ich eigentlich ja weiterblättern. Was hat uns dann dieser Text denn noch zu sagen, oder? Das ist ja grundsätzlich schon schwere Kost, die Jesaja auch da seinem Volk zumutet, und das heißt ja auch, dass Gott seinem Volk auch Augen und Ohren verschließt davor. Also warum sollen wir uns damit beschäftigen? Was hat es denn uns zu sagen? Zum Glück wissen wir grundsätzlich 2. Timotheus 3,16. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gott eingegeben und förderlich zur Unterweisung, zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist die Grundlage. Und das dürfen wir einfach auch über jede Stelle in der Bibel wissen. Sei es das Geschlechtsregister in 3. Buch Mose, sei es ja auch die Bibelstelle, die uns vielleicht nicht liegt und wo wir denken, lesen wir lieber was anderes. Trotzdem hat uns jede Bibelstelle was zu sagen. Und aufs Alte Testament bezogen, kann man sagen, ja, können wir doch gleich ins Neue blättern. Es ist der Herr, der hier im Alten Testament wie dort im Neuen Testament handelt. Es ist der gleiche Herr. Es ist der Gott, der da ist, der uns sieht. Und deswegen hat er auch uns heute was zu sagen. Und wenn es um sein Volk geht, das Volk des alten Bundes, an dem Gott handelt, das ist auch einfach ein Spiegelbild für uns. Ich weiß nicht, mir klingelt es immer noch in den Ohren, wenn ich es vom Volk Israel habe. Das war, glaube ich, mal eine Predigt vom Hermann. Also so eindrucksvoll gesagt hat, ja, es ist ein störrisches Volk. Und da ist mir damals aufgegangen, ja, es ist ein störrisches Volk, aber wir sind im Grunde doch genauso störrisch. Und das, wie sein Volk im Alten Bund, da ist so sind auch wir. Genau, das ist nur so die Vorüberlegung. Genau, und nun möchte ich in Jesaja 7 einsteigen zur Situation. Jesaja spricht ja zum Südreich, zum Volk von Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und Juda, hier unter König Ahas, wird von einem Bündnis des Nordreichs und dem Königreich Aram bedroht. Nur zur Erklärung, wenn hier immer gesprochen wird vom König von Israel, damit ist das Nordreich gemeint. Das sind praktisch die zehn Stämme, da ist Juda nicht mit drin. Das sind die bereits auch teilweise sich mit anderen Völkern vermischt haben und eben auch hier dann Bündnis mit Aram eingehen, um Juda anzugreifen. Also wenn vom König von Israel hier gesprochen wird, das ist der König Pekach, damit ist das Nordreich gemeint. Nicht, dass man durcheinander kommt, so ging es nämlich mir schon des Öfteren. Und hier spricht Jesaja zu Juda und zum König Ahas. Und dann würde ich gern die ersten, oder Vers 2 bis 9 vom Kapitel 7 lesen. Dem Haus David wurde gemeldet, Aram hat sein Lager in Ephraim aufgeschlagen. Die Nachricht ließ die Herzen des Königs und seines Volkes zittern wie Bäume vor dem Sturm. Da sagte der Herr zu Jesaja, geh mit deinem Sohn Shear-Jashub zur Walkerfeldstraße und triff dich dort mit König Ahas am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches. Sag dem König, sei wachsam und bleibe ruhig, hab keine Angst. Mach dir wegen des Zornes dieser ausgebrannten, rauchenden Brandscheide Rezin von Aram und dem Sohn Remaias keine Sorgen. Aram führt mit Ephraim, dem Sohn Remaias, Böses gegen dich im Schilde und sie sagen, wir wollen gegen Juda ziehen und es in Angst und Schrecken versetzen. Wir werden das Land für uns erobern und den Sohn von Tabeal zum König über sie machen. Deshalb, sagt der allmächtige Herr, das wird ihnen nicht gelingen. Es wird nicht geschehen, denn der Kopf von Aram ist Damaskus und der Kopf von Damaskus ist Rezin. Und Ephraim wird als Volk nur noch 65 Jahre bestehen. Und der Kopf von Ephraim ist Samaria und der Kopf von Samaria der Sohn Remaias. Wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr nicht bestehen. Ja, der König Ahas und sein Volk sind verängstigt. Da steht es, sie zittern wie Bäume vor dem Sturm. Ist ja auch durchaus verständlich, wenn man angegriffen wird, dass man Angst hat, dass man einfach auch mal dieses Gefühl hat, das bekommt man ja auch nicht los, dass man sich vor etwas fürchtet, das ist manchmal wie ein Reflex. Aber hier wird beschrieben, dass der König und das ganze Volk zittert wie Bäume vor dem Sturm. Das heißt, es ist nicht nur ein kurzfristiges Gefühl, sondern es ist eine grundsätzliche Einstellung. Es ist nicht mehr sowas wie, da hat man sich erschreckt, sondern sie fürchten sich innerlich, weil sie nur die politischen und militärischen Optionen im Sinn haben. Es wird hier nicht mit einem Eingreifen von Gott gerechnet, sondern dort wird bloß geguckt, was ist militärisch, politisch denn zu machen. Und ja, da ist die Lage schon ziemlich prekär. Und es ist kein Zufall, dass Jesaja den König auch am oberen Teich bei den Wasserleitungen trifft, denn der König will auch inspizieren, ja, wenn sie angreifen, ist es gut geschützt, was kann man machen? Deswegen trifft er ihn dort. Und Gott spricht durch Jesaja mitten hinein in diese Angst, mitten in dieses nicht genau weitersehen, wie es weitergeht, mitten in dieses politisch und militärisch sehr, sehr gefährliche Lage. Er spricht hinein in diese Angst. Und was spricht er denn hinein? Sie sollen wachsam und ruhig bleiben. Sie sollen sich keine Sorgen über den Feind machen. Und es sagt auch das Ende des Nordreichs vorher. Zu dem wachsam und ruhig bleiben und sich keine Sorgen über den Feind machen. Was ist denn das für eine Lösung? Das kann man doch als König und kann man das doch nicht machen. Das ist ja praktisch nichts tun. Das ist ja, wenn es eine falsche Lösung im Menschlichen gibt, dann wäre es doch wohl das. Aber genau das sagt Jesaja durch Gott zum Volk von Juda. Wachsam und ruhig bleiben. Sich keine Sorgen über den Feind machen und auf Gott vertrauen. Das ist eigentlich genau das, was Juda auch braucht. Und um ihnen zu verdeutlichen, dass Gott weiß, wie die Lage aussieht, deswegen erklärt er ihm auch noch ganz genau, wer da jeweils dahinter steckt. Wer genau Böses gegen Juda im Schilde führt und warum sie sich verbündet haben und wer und was der Plan ist des Gegners. Es ist nicht so, dass Ahas und das Volk, dass die nicht wussten, was das wäre. Aber Gott sagt ihnen dadurch noch, ja, ich weiß, wie es ausschaut. Ich weiß ganz genau, wie eure Lage ist. Ich verstehe das. Und trotzdem der Hinweis, wachsam und ruhig bleiben. Sich keine Sorgen über den Feind machen. Und Gott sagt dir auch, wie es mit dem Nordreich und Königreich Aram weitergeht. Und dann, und das ist der entscheidende Satz dabei, der letzte, wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr nicht bestehen. Von dem hängt es ab. Das ist das Fazit von dem, was Jesaja zu König Ahas sagt, in diesem Teil. Und würde ich hier jetzt aufhören, bleibt ja die Frage offen, ja, wie geht es jetzt weiter? Was geschieht denn nun? Ein bisschen deutet sich schon an, schon allein dadurch, dass Jesaja seinen Sohn Scher-Jaschub mitschickt. Der Name hat nämlich, wie so oft im Alten Testament, was zu bedeuten. Und er bedeutet, ein Rest wird umkehren. Das deutet schon ein bisschen an, wie es weitergeht. Und auch die Formulierung, wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr nicht bestehen. Denn man könnte es auch so formulieren, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr bestehen. Aber es deutet schon ein bisschen an, in welche Richtung es mit Juda und mit König Ahas weitergeht. Und bevor ich den zweiten Teil von dem Kapitel lesen möchte, so habe ich es auch in meiner Vorbereitung gemacht, wollte ich mich mal über den König Ahas informieren. Was ist denn das für einer? Was hat denn der so getan und wie steht er denn zu Gott? Denn so arg viel, bis auf das, dass er Angst hat, haben wir bisher in dem Kapitel noch nicht erfahren. Und dazu habe ich in 2. König 16 gelesen. Dort im Buch der Könige ist immer so beschrieben, zu jedem König kommt immer so eine kleine Zusammenfassung. Eine ganz, ganz winzige zu dessen Leben. Und die lautet meistens immer so, entweder er tat, was dem Herrn gefiel, oder tat nicht, was dem Herrn gefiel. Und bei Ahas steht, er tat nicht, was dem Herrn gefiel. Drum auch diese Angst. Er war nicht bei Gott. Er war in der Sünde gefangen. Er hat schlimme Dinge getan. Er hat sogar, wie wir lesen können, seinen Sohn als Opfer im Feuer verbrennen lassen für fremde Götter. Er hat fremden Göttern geopfert. Und er hat trotz dieser Weisung von Jesaja nicht darauf gehört. Er ist nicht einfach ruhig und wachsam geblieben, sondern er hat ein Bündnis geschlossen mit den Assyrern das Bündnis hatte er wahrscheinlich da schon. Und er hat dann, ist zum, zu den Assyrern gegangen, hat er Geld dafür geboten, dass sie ihn beschützen mögen und dass sie das Nordreich und Aram angreifen und besiegen. Er hat sich also nichts von dem sagen lassen, was Jesaja ihm gewiesen hat. Er hat nicht geglaubt und hat nicht bestanden. Und dennoch geht es weiter, wie dann geht es im zweiten Kapitel von Jesaja 7 dann, oder im zweiten Teil des siebten Kapitels von Jesaja weiter. Und ja, da möchte ich gerne die Verse 10 bis 17 vorlesen. Und der Herr sagte außerdem zu Ahas: Bitte um ein Zeichen des Herrn, deines Gottes, sei es ein überirdisches oder eines aus der Totenwelt. Doch Ahas sagte: Ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Höre doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen, wollt ihr nun auch meinem Gott verärgern? Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Wenn er gelernt hat, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, wird es im Land nur noch Honig und Dickmilch zu essen geben. Denn noch bevor der Junge in der Lage sein wird, das Richtige zu tun und das Böse zu lassen, wird das Land, vor dessen beiden Königen du so zitterst, verödet sein. Und der Herr wird Zustände über dich, dein Volk und das Haus deines Vaters bringen, wie sie es seit der Abspaltung Judas von Israel nicht gegeben hat. Das wird durch den König von Assyrien geschehen. In Vers 10, da redet der Herr zu Ahas. Da steht nämlich auch nicht, dass Jesaja kam und ihm das gesagt hat, sondern da steht: Und der Herr sagte außerdem zu Ahas. Also, das heißt, dass es unmissverständlich der Herr ist. Dass praktisch Ahas nicht sagen konnte: Ja, das hat ein Berater gesagt, das könnte ja auch nicht von Gott kommen, sondern es ist unmissverständlich der Herr, der zu Ahas sagt, und das ist Ahas auch klar: Bitte um ein Zeichen des Herrn deines Gottes. Und das ist, im Grunde streckt Gott trotzdem Ahas die Hand aus. So, bitte um ein Zeichen. Du darfst darum bitten. Du kannst aus dieser Situation was machen. Du kannst zeigen, was du vorhast. Und wir sehen dann bei dem Zeichen, das der Herr dann selbst gibt, dass es ein großes Zeichen ist. Es ist ein Zeichen des kommenden Messias. Das ist, wenn Ahas gewusst hätte, um was er da bitten könnte, dann stellt sich das mal vor. Aber der Ahas lehnt ab. Es klingt wie eine Frömmigkeit. Ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Aber im Grunde genommen ist es, er will da nichts damit zu tun haben. Denn er weiß ja, wo er im Hinblick auf Gott steht. Und er weiß, dass er anderen Göttern opfert und dass er im Grunde genommen, dass es nicht sein Gott ist. Das schreibe ich jetzt so hart, weil wir es in der Antwort von Jesaja dann auch lesen können. Denn dort schreibt Jesaja: wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? Er sagt nicht unseren, sondern sagt meinen, weil er auch sieht, dass Ahas andere Götter hat und dass er in Schuld verstrickt ist und sich nicht mal getraut, ein Zeichen von Gott zu verlangen. Weil er ganz genau weiß, da gehört er nicht dazu. Da kann er nicht hin. Da steckt er für Gott in Sünde und da kann er nicht bestehen. Und deswegen will er auch nichts damit zu tun haben. Und drum ist Jesaja auch so wütend. Weil obwohl Gott sich immer noch ihm zuwendet, Jesaja einfach ablehnt. Weil er in der Sünde gefangen ist. Und doch lesen wir dann in den nächsten Versen zum einen Gottes Gnade, das Zeichen des kommenden Erlösers. Trotzdem lesen wir das, dass Gottes Gnadenplan im Gange ist. Und wir lesen aber auch Gottes Gerechtigkeit. Und zwar die drohende Invasion durch die Assyrer, an die sich König Ahas gewandt hat, von denen er sich Hilfe erhofft hat, dass die dann das Land einnehmen wollen. Sie werden es nicht ganz schaffen, Jerusalem bleibt bestehen dann, aber das ist eben auch die Gerechtigkeit. Aber eben auch die Gnade, das Zeichen des kommenden Erlösers. Ja, so weit, so gut. Jetzt ist die Frage zu dem, was Jesaja sagt, wenn ihr nicht glaubt, dann wird er nicht bestehen. Die Antwort vom König Ahas war, er wendet sich ab. Er besteht nicht. Kann er ja auch gar nicht. Aber was ist unsere Antwort? Und da habe ich mir überlegt, was kann denn da unsere Antwort darauf sein? Und ich bin auf eine ganz, ganz ehrliche Antwort im Neuen Testament gekommen. Und zwar diese Antwort, die der Vater des Kindes mit dem bösen Geist Jesus gibt. Als der ihm erklärt, dass durch Glauben alles möglich ist. Das ist die Antwort, die er gibt und die lautet: Ich glaube, Herr, hilf du meinem Unglauben. Das ist die Antwort, die wir auch geben können darauf. Das ist das, ich glaube, wir haben Gottes Gnade erfahren. Wir wissen, dass wir durch Jesu Blut erlöst sind und dass wir deshalb vor Gott stehen können. Ich glaube. Und deshalb können wir auch sagen, hilf du meinem Unglauben. Wir wissen selber, dass wir nicht sündlos sind und wahrscheinlich auch unser Leben lang nicht sein werden oder ganz sicher unser Leben nicht sein werden. Aber wir können sagen, hilf du meinem Unglauben. Wir können es Gott hinlegen, dass er uns hilft. Dass er uns hilft, im Vertrauen zu wachsen, dass er uns hilft, auch Dinge, die vielleicht nicht so gut sind in unserem Leben, auch abzulegen. Das mag manchmal schmerzhaft sein, weil es sind oftmals auch Gewohnheiten, die wir haben, die wir nur ungern ablegen. Aber das hilft, damit wir zu einem unerschütterlichen Glauben kommen. Weil wir wissen, dass der Grund dieses unerschütterlichen Glaubens, dass es die Gnade Jesu Christi ist. Dass es nicht von uns kommt, sondern dass er den Weg bereitet hat und dass er das getan hat, dass wir überhaupt glauben können. Dass es uns nicht so geht wie König Ahas, der sich ganz abwenden muss und anderen Göttern nachjagt, sondern weil wir wissen dürfen, dass er, dass Gott oder dass Jesus für uns eingesprungen ist, dass er das, was wir verbockt haben, übernommen hat und dass wir deshalb vor Gott stehen können und deshalb einfach nur sagen können, Herr, hilf du unserem Unglauben. Darauf dürfen wir uns verlassen und darauf, diesen Weg, den dürfen wir gehen. Und das ist der eine Punkt, den ich zu der Bibelstelle habe, aber der ist so unglaublich wichtig, weil das ist unser Weg mit Gott. Und der führt zu ihm. Soweit von mir. Amen.